Und wie fühlt ihr euch jetzt? Also die Worte von Matthias, das Wort Gottes hat mir gut getan. Ich habe aber trotzdem Kopfweh, heute Nacht schlecht geschlafen. Woran lag das wohl? Keine Ahnung, mal wieder so eine seltsame Nacht. Ich denke, oh Herr, ich habe mich so gefreut auf einen Tag, wo ich richtig gut ausgeschlafen und entspannt diesen Tag genießen kann. Aber so ist eben manchmal nicht. Trotzdem ist Gottes Wort wahr. Seid ihr heute schon vorm Spiegel gestanden? Habt ihr schon in den Spiegel geschaut? Also die allermeisten, denke ich mal, bei den Männern kann es passieren, dass sie den Spiegel heute noch nicht gesehen haben. Also Jakobus schreibt es, Jakobus 1, Vers 23 und 24, könnt ihr ja gerne nochmal nachschauen, ob das stimmt. Nun, was habt ihr da gesehen oder was hast du da gesehen beim Blick in den Spiegel? Vor ein paar Tagen, ich war gerade aus dem Bett gestiegen und meine Haare waren auch noch nicht geschnitten. Da dachte ich, Mann, oh Mann, du bist auch nicht mehr der Alte. Du siehst eher ziemlich alt aus, ergraut, mit Stoppelbart, zerknittertes Gesicht, wirres Haar. Und angelächelt hat mich da auch niemand, als ich in den Spiegel geschaut habe. Aber meine Frau, die lächelt mich morgens meistens an. Das musst du erst mal hinbekommen, angesichts eines so wolkenverhangenen Zustandes meinerseits. Das ist wie wenn die Sonne einen anscheint. Der erste Sonnenstrahl am Morgen, auch wenn der Himmel draußen bedeckt ist. Und das muss wohl daran liegen, dass sie das Licht der Welt vor mir in den Blick genommen hat. Nicht nur, dass sie ein bisschen älter ist, sondern dass sie morgen am Beginn des Tages schon vor mir auf Jesus geschaut hat, das Licht der Welt, ihm in die Augen geschaut hat. Nun, Matthias Käser hat uns vorhin mit dem Text aus Epheser 1 daran erinnert, was wir als wiedergeborene Christen im Glauben an Jesus Christus haben. In guter alter Gemeindetradition, die wir über den Zeitenwandel, finde ich, uns unbedingt erhalten sollten, dürfen wir uns schon vor dem Start in einen neuen Tag daran erinnern, was wir in Jesus haben. Wir haben die Erlösung durch sein am Kreuz vergossenes Blut, sprich, wir haben Vergebung, Vergebung unserer Sünden. Wir haben es gerade gehört. Wir sind Erben des Himmels, ja jetzt schon Himmelsbürger. Das Herz im Himmel verankert, würde ich sagen, und mit beiden Beinen mitten im Leben stehend. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind Gottes Kinder. Wir können also freudig und dankbar festhalten, wir sind reich beschenkt im Glauben an Jesus Christus. Im nun folgenden Textabschnitt im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, da geht der Apostel Paulus nochmal einen Schritt zurück. Und er erinnert sich mit uns daran, was früher war, als wir Jesus noch nicht gekannt hatten und ihn noch nicht als unseren Retter angenommen hatten. Wir lesen den Text im Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Epheser 2, Verse 1 bis 10, könnt ihr gerne mitlesen. Paulus schreibt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und Taten, den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Soweit der Text. Wir waren tot durch unsere Übertretungen und Sünden, in denen wir früher gelebt haben, schreibt Paulus hier, die Elberfelder Übersetzung, die formuliert an der Stelle, wir waren tot in den Sünden, so wird es in der Luther-Übersetzung dann auch in Vers 5 noch einmal benannt. Das bringt es meines Erachtens noch treffender zum Ausdruck, wie es um uns vor unserer Bekehrung stand. Tod, das meint im biblischen Wortsinn getrennt vom Leben. Getrennt von Gott, getrennt von der Wahrheit, getrennt von der Liebe in Person. Und wenn der Mensch getrennt ist von Gott, dann ist er auf sich selbst geworfen und damit ist er nicht irgendwie frei, sondern er ist dem Machtspiel des Teufels ausgeliefert, der uns Menschen kaputt machen will. Und der Feind, er will unter allen Umständen verhindern, dass etwas von der Schönheit Gottes, von Gottes Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Es will er verhindern, dass seine, die prägende Hand Gottes, sein Wesen, seine Art in uns sichtbar wird. Er will verhindern, dass wir die uns von unserem Schöpfer gedachte, zugedachte Identität finden. Und solange wir von Gott getrennt sind, hat er leichtes Spiel damit. Der Lebensausdruck eines solchen Menschen ist entsprechend, ist eigentlich auch logisch nachzuvollziehen. Denn er ist ja getrennt von seiner eigentlich ihm bestimmten Lebensquelle und Lebensentsprechung. Ja, der Lebensausdruck ist entsprechend eines bei so einem Menschen. Er sucht ständig, was er nur bei Gott finden könnte, aber er sucht es am falschen Ort. Natürlich auch Selbstwert, Würde, Bedeutung, Wichtigsein, Hoffnung, Schönheit, Befriedigung und so weiter. Das ist das Wesen der Sünde, dass der Mensch das, was er tatsächlich auch braucht, nicht am richtigen Ort, sondern am falschen Ort sucht. In einem alten Lied, das mein Opa hin und wieder gesungen hat, da kommt das Treffen zum Ausdruck. Ich bin durch die Welt gegangen. So beginnt dieses Lied und dann kommt eine Passage, da heißt es, sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre, Lieb und Glück und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Hat er immer mal wieder gesungen. Wir haben das etwas belächelt als junge Menschen, aber muss immer wieder dran denken. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre, in Liebe und Glück und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Man könnte es auch so sagen, weil der Mensch Sünder ist, also getrennt von Gott, deshalb sündigt er. Wir sind von Natur Sünder auf zweifache Weise. Erstens, weil wir in Trennung von Gott in diese Welt hineingeboren werden. Diese Trennung wurde uns von unseren ersten Eltern über alle Generationen weiter vererbt, nach dem Sündenfall. Und zweitens sind wir Sünder, weil wir dies unter juristischen Gesichtspunkten sind. Man könnte es auch so beschreiben, der Mensch ist ein geborener Egoist und sein egoistisches Denken und Verhalten bedeutet Schaden für andere und für einen selbst. Das Leben geht kaputt in Trennung von Gott. Paulus schreibt am Ende von Vers 3, Wir waren Kinder des Zorns von Natur. Gott liebt uns Menschen, aber er hasst die Sünde, die den Menschen zerstört. Er hasst das, was das Bild seiner Herrlichkeit, das er uns zugedacht hatte, entstellt und besudelt. Alles in allem, und wir haben im Beitrag von Matthias schon einiges davon gehört, waren wir ein im Blick auf unsere Möglichkeiten betrachtet hoffnungsloser Fall. Warum ist es Paulus so wichtig, die Christen in Ephesus darauf hinzuweisen und sie an diesen Sachverhalt zu erinnern? So war das früher bei euch. Nun, weil wir so schnell vergessen, wie die Dinge wirklich sind. Wir sind reich beschenkt, aber wir haben uns dies in keinster Weise selbst zuzuschreiben. Es ist Geschenk, es ist Gnade. Wir waren geistig betrachtet tot und ein Toter kann sich nicht selbst zum Leben erwecken. Es ist ein Wunder geschehen. Eine Totenauferweckung hat stattgefunden, als wir plötzlich verstanden, erstens, wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Zweitens, wir dürfen Jesus, den Retter, im Gebet ansprechen, denn wir haben erkannt, er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Er hat bezahlt, er hat die Rechnung bezahlt. Wir dürfen ihn, den Retter, im Gebet ansprechen, ihm unsere Schuld bringen und bekennen. Wir dürfen ihn um Vergebung und Reinigung unseres Lebens bitten. Wir dürfen ihn einladen in unser Leben, damit er es erfüllt und unser Denken heilvoll prägt, ein neues Denken schenkt. Und drittens, dann dürfen wir sogleich auch dafür danken, dass er uns die Schuld vergeben hat und dass wir Gottes Kinder sind. Manches davon begreifen wir zunächst nur bruchstückhaft. Da muss ich auch wieder dran denken, als du deine Geschichte erzählt hast, Matthias, und dein Vater dir da exerziert hatte mit der Bibel. Ich kann das gut nachvollziehen. Aber wenn wir nur Jesus als den Retter erkannt und angenommen haben, dann sind wir Gottes Kinder. Wir sind vom geistigen Tod zum Leben gekommen. Du hättest ihn gar nicht angenommen. Du hättest ihn als Retter nicht erkannt und angenommen, wenn dir das der Heilige Geist nicht klar gemacht hätte, wenn er dir nicht Herz und Ohr geöffnet hätte, unser Innerstes, wenn das der Heilige Geist nicht empfänglich gemacht hätte für sein Reden, für diese Botschaft des Evangeliums. Also deshalb beten wir ja auch für Menschen, die noch nicht glauben. Gott nimmt uns Gläubige mit hinein in sein Handeln, wenn wir für geistig tote Menschen beten, damit dieses Wunder Gottes geschieht. Da arbeitet der Heilige Geist schon vorher vorbereitend an einem Menschen. Und wenn du für einen betest, dann bekommst du das vielleicht auch mit, dass er die entsprechende Person sich in einer inneren Auseinandersetzung befindet, dass sie vielleicht plötzlich Fragen stellt, die sie vorher nicht hatte. Bleib dran im Gebet. Persönlich und auch gemeinsam wollen wir immer wieder für Menschen beten. Ich finde sowas Wunderbares, Gebetsstunde oder wenn man im Hauskreis zusammenkommt in Kleingruppen, dass man am Anfang eine Gebetszeit hat und für Menschen betet, die uns auf dem Herzen liegen. Gebet ist so wichtig. Denn da handelt Gott an solchen Menschen. Gott wirkt an den Menschen. Und ich habe den Eindruck, gerade erleben wir eine besondere Phase in Deutschland. Viele Menschen fragen, wohin geht's mit dieser Welt? Wohin geht's mit meinem persönlichen Leben? Was kommt auf uns noch zu mit unserem Land? Und all dem Not lehrt beten. Und wir wollen für unser Volk und Land, für unsere Mitmenschen auch ganz konkret und namentlich beten, damit sie eine Begegnung mit Jesus haben können. Vielleicht auch ein Stück weit durch uns. In der Begegnung mit uns, weil wir auf Jesus ausgerichtet sind und ihn in diese Welt hinein reflektieren. In Vers 8, da erinnert Paulus uns, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wir sollen uns also nicht unser selbst rühmen, sondern allenfalls unseres Herrn, wie Paulus im Philipperbrief an einer Stelle schreibt. Wir rühmen uns Jesu Christi. Wir rühmen uns dessen, dass er uns errettet hat. Wir rühmen ihn. Wow, Herr, wie hast du das nur hingebracht mit mir Chaoten? Ne? Ich habe das immer wieder gedacht, bevor ich zum Glauben kam, dachte ich, das wird sowieso nichts mit mir. Das ist alles sowieso viel zu schwer. Aber er hat es hingebracht. Aber wir verstehen nun, ohne es oft recht zu bemerken gleich, in der Gefahr, das, was wir in Jesus haben, falsch einzuordnen. Meine Eltern haben mir erzählt, wie es im erwecklichen Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Albershausen war. Die jungen Christen damals waren voller Freude über das große Geschenk der Vergebung und des neuen Lebens in Jesus unterwegs. Manchmal auch in der Bahn, also im Zug. Da hatten sie ihre Gitarren mit dabei und im Zugabteil begannen die zu singen. Ne? Zum Beispiel, wir sind des Heilands Himmelsblumen. Dim-da-ga-bim-bam, dim-da-ga-bim-bam und so weiter. Oder wir sind das Halleluja-Vöglein. Ja, wir sind's, wir sind's. Und so ging das. Und hier und da hat sich vielleicht auch eine kleine und doch so bedeutsame Nuance in der Betonung zu verschieben begonnen. Wir sind's. Ist ja richtig. Aber wenn die Freude dieser Wahrheit nicht aus dem Blick auf Jesus entspringt, sondern zur Selbstbespiegelung wird, dann wird's gefährlich. Dann klingt es, wir sind's, plötzlich nach Eitelkeit und Einbildung. Und wir kennen das ja in unserer deutschen Sprache in der Redewendung, die meinen wohl, sie sind's. Ne? Wie das eher mit einer hochmütigen, selbstanmaßenden Sicht auf das eigene Leben verbunden wird. Was kann uns denn, habe ich mir überlegt, was kann uns denn bewahren vor diesem abzulehnenden Hochmut, bei dem wir uns im Grunde selbst etwas von dem zuschreiben, was wir als großes, unverdientes Geschenk empfangen haben? Und was kann uns zugleich die Freude erhalten, mit der unser Christsein ja unbedingt mit diesem Reich beschenkt sein ja zu verbinden ist? Wie kann man das leben? Ich würde es ganz kurz formulieren. Es ist der Blick auf Jesus. Im Propheten Jesaja Kapitel 51, da wird in prophetischer Weise von diesem Blick, von dieser Ausrichtung des Herzens, möchte ich mal sagen, gesprochen. Da heißt es, hört mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt. Man könnte auf unser Thema bezogen an der Stelle auch formulieren, hört mir zu, die ihr euch nach Identität sehnt. Hört mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, heißt es da, die ihr den Herrn sucht. Schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid, und des Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben seid. Christsein ist nicht Selbstbespiegelung. Unsere Identität ist ohne Jesus Christus nicht zu erklären. Was wir sind und haben, das sind wir ganz aus Gnaden. Wir schauen auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, da formuliert es Paulus wunderschön und sagt, wir schauen nicht auf den Buchstaben, wenn wir an unser Christsein denken, an unsere Identität. Wir schauen nicht auf den Buchstaben des Gesetzes und denken ständig, oh, so müsste ich noch werden und dies und das sollte ich noch tun und noch vieles mehr, damit wir bedeutsam und richtig sind, sondern wir schauen auf die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt, steht da, sprich, wir werden verändert. Metamorphose steht da im griechischen Grundtext. Wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Schau nicht auf dich in der Frage, wer du bist. Unsere Gesellschaft weiß es nicht anders. Aber auch bei vielen Christen gibt es die Seuche der Selbstbespiegelung, würde ich jetzt mal so sagen, wie sie dann auch in der Psychotherapie leider oft zur Anwendung kommt. Dann läuft es in der Frage, warum es mir gerade so schlecht geht, oft darauf hinaus, die anderen sind schuld, weshalb es mir so schlecht geht. Und das muss man dann scheinbar ständig sich bewusst machen und aussprechen. Das muss man dann verarbeiten. Und im schlimmsten Fall führt es dazu, dass die therapierte Person unausstehlich für ihr Umfeld wird, weil sie jeden überfordert, weil niemand das leisten und geben kann, was nur Jesus zu geben vermag. Jesus hingegen schenkt dir eine neue Identität. Und es meint, du bist von Gott geliebt. Du musst dich in deinem Wert und deine Würde nicht mehr darüber definieren, was andere über dich sagen. Denn niemand anderes hat das Recht und die Autorität, dir zu sagen, wer du bist. Niemand anderes als dein Schöpfer, als Gott allein, der dir in Jesus begegnet. Dir ist vergeben. Und indem du auch anderen vergibst, die Verletzungen und die belastenden Prägungen aus der Vergangenheit, alles Jesus abgibst, kannst du Befreiung erleben und echte innere Heilung. Eine neue Identität als Kind Gottes, das bedeutet auch, du musst nicht mehr zurückschauen und sagen, all das hat mich geprägt und dem bin ich jetzt für den Rest meines Lebens ausgeliefert. Nein, ganz entschieden, nein. Du darfst dich als neu verstehen. Deine Herkunft, der Fels, aus dem du geschlagen bist, ist Jesus. Was Menschen nicht zu geben vermögen, weil sie unperfekt sind, das findest du allein bei ihm. Bring ihm deine Sünde, bring ihm auch deine Tränen, bring ihm deine Vergangenheit und lass all das bei ihm. Hol es nicht mehr zurück. Meine nicht, indem du dich immer wieder daran erinnerst, was andere dir angetan haben. Dadurch würde irgendetwas besser. Das ist eine Lüge des Teufels. Nein, sprich die Wahrheit aus. Du bist von Gott geliebt. Das genügt. Das ist mehr, als dir je ein Mensch zu geben vermag. Denn Gott ist die Liebe in Person. Sprich die Wahrheit aus und lass das Alte hinter dir. Du bist ein Kind Gottes, nicht ein Kind deiner Umstände und deiner Kindheit. Du darfst es deiner Vergangenheit nicht erlauben, dein Heute zu bestimmen. Du bist es, um es nochmal biblisch zu formulieren mit Paulus in Römer 6, du bist dem allem abgestorben. Deine alte Identität in Trennung von Gott und all dem, was dazugehört hat, ist erloschen. Du bist neu in Christus, wie uns das Konferenzmotto oder dieses Motto der Begegnungstage ausdrückt. In Christus. 2. Korinther 5, 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Du bist in Christus, wie eine Rebe im Weinstock, mit dem Weinstock verbunden ist. Und das Leben Christi ist nun in dir, ist dein Leben, ist deine neue Identität, dein Heute, dein Leben, deine Identität, deinen Wert und deine Würde, deinen Lebenssinn und deine Zukunft und Hoffnung hast du in Jesus. Und ich will ermutigen dazu, danke ihm dafür, bleib dabei und du wirst es erleben, wie sich das heilvoll in deinem Leben äußert. Paulus schreibt den jungen Gläubigen im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Mach das, denn das macht etwas mit dir. David sagt im Psalm 34, die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Und das ist die richtige Ausrichtung. Schau auf Jesus. Deine Gerechtigkeit, dein Leben. Er ist der, der aus Liebe sein Blut und Leben für dich gegeben hat. Du hast allergrößten Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Und wenn du in dieser dankbaren Ausrichtung bleibst, dann wird es dein Leben prägen. Ich möchte symbolisch zum Schluss kommen. Jetzt sage spaßhaft, ich bin ja der Pastor der Herzen, sage ich manchmal. Ich habe kürzlich dieses Herz hier gebastelt aus schönem Nussbaumholz. Aber da war was Unschönes drin in diesem Holz, und zwar hat er der Holzwurm dran gefressen. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Mache ich das jetzt kleiner oder was kann ich da machen? Nein, ich wollte es in dieser Größe haben. Zuerst habe ich da mit Kit was versucht, es sah ganz schlimm aus mit Epoxidharz. Nein, so ist es nicht. Und dann, ja, dann habe ich etwas gemacht. Ich habe da ein dunkles Nussbaumstück eingesetzt und dann noch etwas Ahorn. Ganz bewusst ein helles Teil. Und kürzlich hatten wir Glaubensgrundkursgruppe bei uns und ich war mir nicht so sicher, ist jetzt das schön oder nicht. Und ich habe es den Leuten gezeigt und gesagt, wie findet ihr das? Und ich habe ihrem Gesicht ein bisschen angesehen, sie war nicht ganz schlüssig. Also irgendwie, das gehört doch da nicht hin. Auf der anderen Seite ist es aber ein Hingucker, nicht? Und man schaut erst recht hin. Und ich dachte, so ist es vielleicht auch in unserem Leben. Wenn Sünde und Verletzungen unser Leben entstellen und man merkt, hier stimmt was nicht, hier muss ich was verändern. Aber Gott nimmt uns die Schuld weg. Er heilt auch die Verletzungen. Und wenn du dann auf dein Leben zurückschaust, dann siehst du, ach, da war doch was. Aber mein Herr hat es geheilt. Er hat mir eine neue Identität geschenkt. Und davon kannst du deinen Mitmenschen erzählen. Jesus hat mich heil gemacht. Ich kann mich erinnern an den Schmerz und die Orientierungslosigkeit und all den Belastenden von damals. Aber ich bin heil. Jesus hat seine besondere Schönheit in mein Leben gelegt. Heute, da neigst du vielleicht noch dazu, das ungelöste Problem, Abwertungen, Verletzungen aus der Vergangenheit und Minderwertigkeitsgefühle, Schuld und Versagen als ein großes Manko in deinem Leben zu sehen. Und du fragst dich, warum ist das passiert? Gott, warum hast du das zugelassen? Aber wenn du all das zu Jesus bringst und es bei ihm lässt, dann macht er aus dieser Erfahrung einen Hingucker. Weil Mitmenschen sich fragen, der oder die hat so viel Schweres durchlebt. Wie kann das sein, dass die Person so glücklich, so ausgeglichen unterwegs ist, überhaupt nicht mit Vorwürfen und ständig von ihren Verletzungen redend? Dann kannst du mit Paulus sagen, 1. Korinther 15, 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Amen.